250.000 bis 300.000 Leute werden so ungefähr da sein. Und dafür ist das Ganze ausgelegt.
Ganz kurz, was ihr da gerade im Hintergrund hört, da bremsten gerade, sag ich mal, ungefähr 300 Autos.
Schön,
wahrscheinlich der einzig relativ klimafreundliche Weg, 300 Autos von A nach B zu bewegen auf diesem Autozug einfach. Also nicht wundern.
Ja.
Ja, herzlich willkommen zum Filmmagazin. Folge, eigentlich brauchen wir nicht zählen, weil es steht eh überall anders, weil wir zwischendurch ja immer mal so ein paar Folgen außerhalb der Reihe aufgenommen haben. Also herzlich willkommen zum Filmmagazin, einer neuen Folge des Filmmagazins. Einer, die etwas anders klingt. Das ist euch sicherlich sofort aufgefallen.
Was ist das hier? Warum klingt das hier alles so komisch?
Und was, Lukas, ist das? Ja, wir haben einfach gedacht, hier teure Studio-Equipment, warum denn? Wir nehmen einfach auf der Straße auf. Nein, kleiner Spaß, eigentlich kein Spaß.
Also, es ist nicht die Straße.
Es ist nicht die Straße, aber wir haben uns einfach gesagt, es ist Freitagabend, wir nehmen ja meistens dann freitags auf. Und lass uns doch einfach mal bei dem schönen Wetter. Es ist nicht zu heiß, es ist aber auch wirklich nicht zu kalt. Wir nehmen einfach draußen auf. Das Einzige, was ist, ist zu trocken. Es sieht aus wie ein fucking Wasteland, der Park hier.
Passend vielleicht aber auch zu der aktuellen Dürre und auch zu den Filmen, die wir vielleicht besprechen werden. Da spielt Wasteland vielleicht auch ab und zu auch mal eine Rolle.
Wobei man sagen muss, also wenn ich das hier so sehe, das ist eigentlich wirklich ein schöner Park. Das ist so ein an einem Fluss, so ein Seitenarmpark irgendwie in Dresden. Und man muss einfach mal sagen, wir müssen mal Filme über Klimawandel oder so machen in den nächsten Folgen, weil das ist hier echt nicht so schön.
Da gab es auch letztens mal eine Ausstellung, die ich irgendwo gesehen hatte, wo genau solche Filme kuratiert wurden, wo es um Klimawandel geht, schon aus den 70ern, 80ern. Deswegen ist es auf jeden Fall ein gutes Thema.
Ja.
Aber darum soll es
Wir haben uns noch nicht vorgestellt, mal wieder, again.
Ich bin der Martin.
Ich bin der Lukas und wir reden hier einmal die Woche über Filme und zwar eher so ein bisschen über Hintergründiges, was mit der Gesellschaft zu tun hat, was es mit der Gesellschaft macht, Filme. Und weniger über aktuelle Filmstarts. Heute haben wir allerdings mal wieder eine kleine Ausnahme gemacht, weil
die Arbeitswoche war voll
und wir haben gedacht, Mensch, warum machen wir denn nicht mal aus dem Schocktober, wollen wir nicht mitnehmen, also den typischen Monat für Gruselfilme, sondern wir machen den, was hast du gesagt?
Schauergust.
Das beste Wortspiel der Welt, der Schauergust. Wir machen einfach unseren Schocktober jetzt schon, mitten im August.
Obwohl ich auch ein bisschen getrickst habe, muss ich sagen, weil ich habe jetzt, eigentlich sind meine drei Filme, die ich jetzt mitgebracht habe, keine wirkliche Horrorfilme, aber die sind irgendwo hart, ein bisschen eklig.
So, Thriller-mäßig.
Ich habe
auch keine, ich habe auch nur einen, also ich habe zwei Filme dabei, vielleicht drei, aber eigentlich so zwei im Fokus. Und davon ist auch nur einer wirklich richtig ein Horrorfilm und der andere ist auch eher so ein Thriller.
Aber manchmal können ja auch gerade solche Sachen noch am gruseligsten sein.
Ja, total, total. Mal gucken, wir wissen nicht, wie das so richtig klingt hier mit dem Sound. Hier fahren, hier ist übrigens auch so ein Autobahn, sag ich schon, so ein Bahndreieck, also so ein paar S-Bahnen und ICEs wird man.
Und ein bisschen Wind wird man wahrscheinlich auch noch hören.
Vielleicht, ist egal.
Ja, dafür bist du ein bisschen mehr, lebt das gerade der Podcast. Vielleicht kommen auch irgendwelche Leute noch vorbei und die hört man noch ein bisschen mehr. Who knows?
Schreibt doch gerne mal, wenn das funktioniert für euch, schreibt es doch gerne. Wenn es nicht funktioniert, schreibt es auch filmmagazin.audio in die Kommentare zu unserem Podcast auf unserer Website oder bei Instagram oder bei Facebook mal nicht, das lesen wir nicht so richtig, aber bei Twitter könnt ihr gerne antworten. Da findet auf jeden Fall was statt. So, und damit genug der Erklärung, was wir heute eigentlich machen. Noch ganz kurz vielleicht eine Warnung, eine kurze Content-Warnung. Wir sprechen in diesem Podcast über etwas brutalere Filme auch. Also es spielt Gewalt eine Rolle. Wenn es euch mit solchen Sachen nicht ganz so gut geht, dann solltet ihr diese Folge vielleicht eher skippen. Und direkt rein in die Filmempfehlungen, oder?
Möchtest du gerne starten, Lukas, oder soll ich?
Ich kann gerne starten, willst. Wir wechseln uns ab, jeder einen Film immer und dann bis wir fertig sind. Also ich will gerne einen Film mitbringen, oder ich habe einen Film mitgebracht, den habe ich letztes Wochenende gesehen. Er heißt Run, also quasi Renne oder Rennen, also Run. Er ist von 2020 und ist von der kanadischen Regisseurin, glaube ich, Anish Chaganti. Und ist ein Streaming-Film, kann man eigentlich sagen. Denn er ist auf Hulu veröffentlicht worden zuerst. Also Filme werden ja oftmals so bei Festivals vorgestellt und so. Das kam natürlich vorher. Und dann bei Hulu, dem großen Streaming-Dienst, der aber eher so im amerikanischen Raum vertreten ist. Den gibt es in Europa, glaube ich, gar nicht.
Nee, also der gehört zu Disney. Also Disney hat mal Hulu gekauft und in Europa haben sie es so gemacht, dass alles, was Hulu exklusiv ist, direkt bei Disney Plus bei uns läuft. Die haben es da ein bisschen angenehmer, aber Amerikaner, die müssen irgendwie das zusätzlich kaufen, wenn sie Disney Plus haben. Das ist immer ein bisschen nervig. Da haben wir einen kleinen Vorteil. Auch wenn es, glaube ich, dann bei uns teurer ist. Dadurch.
Und Anish Chaganti übrigens hat zwei Fehler gemacht, gleich am Anfang. Einmal Amerikaner und dann keine Frau, wobei, da bin ich auf die Übersetzung, auf die automatische Übersetzung von Wikipedia reingefallen. Also eine Regieperson, weil ich kann's, weiß es nicht.
Okay,
ich weiß nur Director. So, Punkt. Genau, Run. Zurück zum Film. Ist eigentlich ein kleines Kammerspiel, kann man sagen. Es gibt im Prinzip nur wenige Rollen. Es gibt eigentlich nur zwei Hauptrollen. Die meiste Zeit des Films spielt auch in einem Haus. Sarah Paulson, die kennen viele, die sich mit Horrorfilmen oder so auskennen oder gerne Horrorsachen gucken, aus American Horror Story, spielt dort eine tragende Rolle. Spielt die Mutter Diane Sherman, und Keira Allen spielt ihre Tochter Chloe Sherman. Und die beiden sind die Hauptfiguren. Es gibt noch einen Postboten, es gibt noch eine Apothekerin, aber die haben nur wirklich ganz, ganz kurze Auftritte in dem Film. Ich würde fast sagen, kaum erwähnenswerte, aber wichtige Rollen, sage ich mal, also wichtige Plotpoints, aber wenig Text. Genau, die beiden, also der Film geht los, wir sehen, sind auf einer Krankenstation und sehen die Mutter, wie sie in so einen Brutkasten für ein Kind guckt, das offenbar sehr, sehr früh zur Welt gekommen ist. Also so ein Frühchenkasten eben. Und man hört nicht genau, was mit dem Kind ist, aber es muss wohl gerade so überlebt haben. Und dann kommen wir sozusagen weiter und sehen die Mutter, wie sie sich um ihr mittlerweile fast erwachsenes Kind, ich glaube 16 oder 17, also es ist kurz vorm, was kommt, College kommt dann, ne, in Amerika, kurz vorm, also vor College.
Beim Prom,
genau, die College-Bewerbungen sind raus. Mutter, Tochter wohnen in einem Haus, weit abgeschieden von der Zivilisation, also etwas weiter draußen, sage ich mal. Und die Mutter, das merkt man schon, die kümmert sich sehr aufopferungsvoll um ihre Tochter, denn ihre Tochter hat einige gesundheitliche Probleme. Sie sitzt im Rollstuhl, also sie kann nicht laufen, und hat auch noch ein paar andere Krankheiten, wegen denen sie Medikamente nehmen muss, und wartet jetzt sozusagen auf die Rückantworten von ihren College-Bewerbungen. Und man hat am Anfang auch ein sehr idyllisches Bild. Wir bekommen aber relativ schnell mit, dass so ein paar Sachen, was heißt nicht stimmen, sondern dass so ein paar Sachen, sagen wir mal, ungewöhnlich sind für die heutige Zeit. Die Tochter hat kein eigenes Mobiltelefon, sie wird zu Hause beschult, was aber am Anfang so damit begründet wird, dass draußen gefährlich ist. Aber es ist jetzt nicht so, wir begleiten die beiden dann auch noch irgendwann ins Kino. Es ist jetzt nicht so, dass sie wirklich komplett abgeschottet ist von der Außenwelt.
Also keine Amish-People oder so.
Nein, aber sie kann eigentlich sozusagen nur das Haus verlassen mit ihrer Mutter. So, das heißt, wir bekommen langsam so einen Eindruck, oh, die Mutter hat da offenbar ganz schön die Hand drauf auf der Tochter und auf der Freizeit ihrer Tochter. Und Chloe merkt dann irgendwann auch, dass, also sie findet irgendwann komisch, was an ihren Medikamenten komisch. Sie merkt dann irgendwann, also durch Zufall entdeckt sie ein Medikament im Einkaufsbeutel ihrer Mutter, das auf die Mutter zugelassen ist, und sieht auch die Farbe dieser Kapseln und findet die dann aber in ihren eigenen Kapseln, die ihr die Mutter immer bereitet, wieder, komischerweise. Wundert sich so ein bisschen, spricht die Mutter drauf an, die Mutter kriegt sie dann auch später raus, überklebt das Etikett. Also es wird so ein bisschen, und man fragt sich die ganze Zeit, was ist denn da eigentlich los? Irgendwas stimmt da nicht so richtig. Ich will jetzt nicht den ganzen Film vorwegnehmen. Ich sag mal so, er funktioniert auch, wenn man so die Sachen weiß, weil auch das, was ich gerade erzählt habe, das merkt man ja relativ schnell. Also man merkt die relativ schnell, ach, irgendwas stimmt da nicht.
Und du hast den Titel, der vielleicht auch schon ein bisschen...
Run, genau, der natürlich erstmal so ein bisschen kontraintuitiv wirkt. Es spielt dann aber auf jeden Fall noch eine Rolle, dass sie sich dann irgendwie durch das Haus kämpfen muss. Und ich sag mal, die Lage spitzt sich zu, ohne zu viel vorwegnehmen zu müssen. Man merkt, dass die Mutter, von der fürsorglichen Mutter, sich so langsam in Richtung Feindin entwickelt, zumindest für Chloe. Und es gibt da noch so ein paar andere Punkte mehr, wo sie dann eben auch die Apothekerin mit einbezieht und von der erfährt, dass, sag mal so, das Mittel nicht für sie gedacht ist, sondern bestimmte Auswirkungen hat, die vielleicht auch zur Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes führen, der aber für sie ja kein verschlechterter Gesundheitszustand ist, sondern der Allgemeinzustand, sag ich mal. Und dann gibt es noch so diverse andere Punkte, der die Mutter dann immer in einem wesentlich schlechteren Licht zu, ja, erscheinen lässt.
Aber warum hat jetzt der Film jetzt so gefallen, dass du jetzt empfehlen möchtest?
Also gefallen hat er mir schon, weil er gut erzählt ist, weil er, also es ist zwar relativ, was heißt vorhersehbar, ne? Man hat ja dann manchmal schon das Gefühl, aber es funktioniert trotzdem. Ne? Man weiß so, in welche Richtung es geht, aber er ist spannend erzählt. Ne? Man weiß, man fiebert trotzdem, also ich fieberte trotzdem mit der, mit Chloe mit, dass sie sagen, in Freiheit kommt und so, und dann kommt wieder ein Rückschlag und dann wieder ein Stück in Richtung Freiheit und wieder ein Rückschlag und so. Also es ist schon eine Heldinnengeschichte in dem Fall, mit der man auch mitfiebern kann. Was ich dann ganz cool finde, ist, dass sie keine Personen in einen Rollstuhl gesetzt haben, die einfach nur eine Rollstuhlperson spielt und im normalen Leben laufen kann, sondern es ist wirklich eine Person, die im Rollstuhl sitzt. Es gibt eigentlich nur ein Problem, das ich mit dem Film habe, und zwar ist es das ganze Ende. Also es gibt ganz, ganz, ganz am Ende nochmal so einen Twist, der mir nicht gefällt, den es auch nicht gebraucht hätte, aber das kann ja jeder für sich selber entscheiden, ob ihm oder ihr das gefällt oder nicht. Es muss nicht unbedingt sein. Ich finde, es wertet den Film eher ab, weil er da so ein ganz kleines bisschen Täter-Opfer-Umkehr betreibt, die es da nicht gebraucht hätte an der Stelle, die es in der Realität nicht gibt. Und da kommen wir noch zu einem Punkt, wenn ich Realität sage und mir der Film gefallen hat. Er behandelt nämlich ein tatsächliches Krankheitsbild, und zwar das Münchhausen by Proxy-Syndrom. Da einige Podcast-Hörende unter euch, die den Zeitverbrechen-Podcast hören, werden letztens, und das ist unabhängig von dem Film, ich habe den nicht geschaut, weil ich den Podcast gehört habe, sondern da spielte das auch eine Rolle. Das Münchhausen by Proxy-Syndrom ist eine sehr seltene Krankheit, die immer zwei Personen betrifft. Also eine Person hat die Krankheit, aber sie wirkt sich auf zwei Personen auf und man kann sie auch nur im Zusammenhang der beiden Personen identifizieren, und zwar Kinder und Mütter. Mütter meistens, also es gibt fast keine Fälle, wo es Väter betrifft. Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom kann man das auch übersetzen. Münchhausen bezieht sich auf diesen Lügenbaron, sage ich mal. Und das gibt es auch. Also es gibt es auch bei Menschen, die das Münchhausen-Syndrom an sich gibt es auch, da täuschen Menschen Krankheiten vor, die sie gar nicht haben. Und das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom ist eben etwas, das dann sich auf dann die Kinder projiziert. Also quasi Mütter in dem Fall, die ihre Kinder wissentlich krank machen, um nicht unbedingt nur als gute Mutter dazustehen, sondern auch teilweise, um sich selber gebraucht zu werden und um sich gebraucht zu fühlen. Die Gründe dessen sind nicht so hundertprozentig klar. Es gibt nur ganz wenige Fälle. Ich habe mal geguckt, die Zeit hat dazu auch ein Magazin, also ein Zeitverbrechen, separates Magazin gemacht, wo sie dem auch noch ein bisschen tiefer auf den Grund gegangen sind. Also eine Sonderform der Kindesmisshandlung. Und in Deutschland sind so zwischen 50 und 250 Fälle pro Jahr bei Kindern unter 16 bekannt. Okay, das ist nicht
mehr,
sehr viel.
Mehr als ich gedacht hatte, trotzdem, ja? Weil es ja so eine einzigartige Kombination klingt.
Ich glaube, und das stand auch in dem Artikel, das Dunkelfeld ist halt relativ groß. Ne? Es wird nicht immer entdeckt, einfach, weil das. Also es gibt sehr prominente Fälle, tatsächlich. Da ist auch in dem Artikel, da geht es in dem Podcast nicht drum, aber in einem Artikel in dem Zeitverbrechen-Magazin gibt es auch so eine Familie, die kannte ich tatsächlich, weil die bei Stern-TV mal rumgereicht wurden und die Mutter als die bewundernswerteste Mutter Deutschlands gefeiert wurde, die sich um ihre kranken Kinder mit den Glasknochen kümmert und so weiter. Es stellte sich heraus, es war gar nicht so, sondern sie hat ihre Kinder eben krank gemacht. In England und USA übrigens, das fand ich auch so einen interessanten Fakt, wird zur Diagnose, wird auf den Krankenzimmern dann Videoüberwachung eingesetzt. Das ist in Deutschland wohl nicht möglich wegen Persönlichkeitsrechten. Aber da werden die Mütter Video überwacht, um dann halt zu sehen, geben die den Kindern irgendwas, wo die Ärztinnen und Ärzte keinen Einfluss drauf haben. Ja, also es ist noch nicht, die Forschungslage dazu ist noch nicht so richtig gut. Es gibt immer nur einzelne Fälle. Fand ich aber spannend, und dass man sich eben, dass man das auch ein bisschen bekannter macht, sage ich mal, indem man so einen Film darüber erzählt, der zumindest, wenn man sich die Fälle, die natürlich die Zeit rausgegriffen hat, sich anguckt, auch gar nicht so weit weg von der Realität sind. Also wirkt wie ein Film zu einer Krankheit. Wir haben ja auch schon öfter mal über psychische Störungen gesprochen, die im Film sehr skandalisiert werden. Natürlich ist das hier auch immer noch so ein, ich sage nicht Horrorfilm, aber es ist ein Thriller, es soll ja auch unterhalten. Aber er ist am Ende, wenn man das Ende wegnimmt, muss ich sagen, ist er trotzdem so erzählt. Ne? Und man spürt nicht dieser Krankheit nach, sondern man hat die Heldin sozusagen, das Opfer dieser Krankheit, der Mutter am Ende, ist als Heldin, tritt als Heldin auf und versucht sich da aus eigenen Kräften zu entziehen, sag ich mal.
Und wo kann man den schauen?
Den kann man auf Amazon Prime gucken, Prime. Tatsächlich. Also Prime Video. Haben jetzt auch hier in Deutschland, ist mir jetzt bei Apple TV auch gefallen, endlich mal eine App, die man auch verwenden kann und die nicht absoluter Schrott ist wie vorher. Also nochmal ein Grund mehr. Jetzt klettern hier Ameisen in meinen Schuh rein.
Das ist der Vorteil, wenn man. Oder man
ist das Vorteil, findest du Vorteil?
Ungewöhnlich. Naja, ist ein bisschen ist lebhafter.
Also im Studio
der,
haben
der,
wir,
der lebhafte Podcast, im, wo auch Ameisen ein bisschen
ja, im Studio haben wir das nicht. Gut. Ja, erzähl du erst mal, dann kehre ich die Ameisen aus meinem Schuh raus währenddessen. Was hast du mitgebracht? Ja,
von einem Hulu-Film zu einem anderen Hulu-Film.
Ah, noch ein Hulu-Film.
Ist tatsächlich auch.
Sind die auch in meinem Kaffee? Ich, oh.
Tja. Und wir haben uns hier auch direkt neben, hier liegt auch so eine leere Eis.
Aber eigentlich, also
da sind bestimmt auch die Ameisen wurden davon angezogen.
Wenn, das mal, so, wenn das mal so wäre, ja, dann wären die ja nicht bei uns. Egal, erzähl, Hulu-Film. Ja,
Hulu-Film ist auch erst vor kurzem gestartet, ihr habt es wahrscheinlich auch schon mitbekommen, weil der auch sehr erfolgreich war, bei uns bei Disney Plus zu sehen, in Amerika, wie gesagt, bei oder in den USA, bei Hulu. Das ist nämlich der fünfte Teil der Predator-Reihe, den man Prey genannt hat. Deswegen nicht sofort erkennbar, dass es da um das Predator-Franchise geht, aber es ist tatsächlich, zumindest was die chronologische Reihenfolge geht, der fünfte Teil. Mhm. Und es ist tatsächlich meiner bescheidenen Meinung nach der zweitbeste Predator-Film.
Wirklich? Nach dem Original?
Nach dem Original. Okay. Weil es eigentlich auch gar nicht so schwer ist. Man muss sagen, Predator 2 ist noch ganz okay, macht durchaus Spaß,
ist das
aber
so?
Ist schon deutlich schlechter. Predator 3 ist schon ganz schön scheiße und Predator 4 ist ein richtiger Schlag ins Gesicht. Der hat schon richtig auch wehgetan im Kino. Mhm. Deswegen war es nicht auch so schwer, da ein halbwegs wieder in den ersten Teil ranzukommen. Und das fand ich jetzt wirklich mit Prey, ist das wirklich gut gelungen. Und die Idee, die sie haben, das Prey spielt auch deutlich vor dem ersten Teil und auch vor allen anderen Teilen.
Prequel.
Ein Prequel, genau. Spielt nämlich im frühen 18. Jahrhundert.
Aha. Okay.
Wir folgen einer amerikanischen Ureinwohnerin, die gerade eine sehr gute Jägerin ist, die auch einen Bruder hat, der auch schon innerhalb des Stammes sehr anerkannt ist, weil er eben auch schon seine Jagdprüfung bestanden hat und da auch quasi ein hoch angesehenes Mitglied des Stammes ist. Und sie eifert dem so ein bisschen nach. Sie ist eigentlich, was lernen wir auch relativ schnell, auch eigentlich ähnlich begabt wie er, aber natürlich auch sieht das natürlich der Stamm nicht ganz so gut, dass seine Frau unbedingt auch hier zu einer Jägerin werden will. Also kommt immer wieder, ja, konzentriere dich doch vielleicht auf Sammeln und du kennst dich auch mit Kräutern und mit Medizin aus. Wäre nicht das so eher dein Ding? Aber nein, sie möchte auf jeden Fall Jägerin werden. Und sie bekommt dann auch ein Ziel, was sie jagen kann, denn es landet ein Predator.
Ja, na gut, das ist ja easy start, würde ich sagen, oder?
In der Nähe des ihres Naturgebiets, wo der Stamm quasi gerade beheimatet ist. Sie denkt eigentlich, sie will eigentlich erst einen Löwen jagen, aber dann merkt sie immer, da ist irgendwas Größeres, Gefährlicheres unterwegs, was auch Bären verschreckt und Bären töten kann. Was ist da eigentlich los? Und es stellt sich heraus, ja, es ist ein Alien aus einer fremden Welt, der über Unsichtbarkeitstechnologie verfügt und noch ein paar andere Spezialgebiete hat und auch andere technologische Dinge. Und der Predator, wer schon ein bisschen die Reihe kennt, ist quasi einfach nur, wie der Name auch schon sagt, er will jagen. Hm. Er sucht eine Kontrahentin, die ihm ebenbürtig ist. Er versucht es erst mit Wölfen, Schlangen, bis er dann irgendwann natürlich auf Menschen trifft, die größtenteils auch keine Widersacher finden sind, bis sie natürlich dann auf die Jägerin oder die Jägerin in der Mache trifft. Hm. Und dann kann der Film quasi in dem Zweikampf zwischen den beiden. Ist eigentlich ein sehr simples Setup, muss man sagen. Es waren die Predator-Filme ja irgendwie auch schon immer.
Ja.
Ne, die waren jetzt nie groß die komplexeste Geschichte. Aber man könnte da auch viel reindeuten. Was natürlich mit der Ausgangslage machen kannst, ist natürlich, dass der Predator so ein bisschen auch für den Westen steht.
Ja.
Der quasi technologisch etwas...
ein einfaches Deutungsangebot.
Einfach, es wäre sehr einfach so, technologisch etwas fortgeschrittener, wenn man es so nennen will. Zumindest in der in den Kriegswaffen, so kann man es vielleicht sagen, in anderen Aspekten wieder nicht fortschrittlicher, aber was die Kriegswaffen angeht, auf jeden Fall fortschrittlicher. Und der dann quasi mit Gewalt sich dem Land und der Menschen befugt. Mhm. Und das ist sozusagen auch ein bisschen Predator. Lustigerweise kommen dann auch irgendwann auch Franzosen vor, die es versuchen, mit dem Predator aufzunehmen.
Ja, und kläglich scheitern.
Ja, okay. Ich muss jetzt wirklich sagen, es ist erst atmosphärisch sehr hochklassig gemacht. Die haben da wirklich eine schöne Naturreservat gefunden, wo sie das aufgenommen haben. Deswegen ist es auf jeden Fall optisch auch für alle Leute, die einen HDR-Fernseher haben, glaube ich, ist ja auch ziemlich gut, weil auch viel mit Nachtaufnahmen und dann Feuer gespielt wird.
Ja.
Kann ich dann, glaube ich, mir sehr gut vorstellen, dass das nochmal super aussieht. Und dann siehst du ja gar nicht an sich so dann was so spektakulär, weil er einfach gut gemacht ist. Hm. Und wenn er dann mal, der Predator dann mal so richtig loslegt, das dauert eine ganze Weile, also es baut sich auch erst viel auf, dann ist der Film auch ordentlich brutal.
Ja.
Also man hat ein paar schöne Kills, wenn man darauf steht, also kreative Tötungsmethoden des Predators, weil das Coole ist, was ich auch schon bei den alten Predator-Filmen ganz cool fand, man lernt ja den Charakter des Predator nie kennen.
Nö.
Also der sagt ja nie was. Also, und wenn, dann versteht man ihn nicht, weil er nur so rumgrüllt. Aber er kriegt dadurch ein bisschen Persönlichkeit, dadurch, dass er einfach so überheblich ist und denkt, er kann es mit jedem aufnehmen. Und quasi halt einfach auch ins Feuer, ins offene Feuer läuft, weil er einfach weiß natürlich, dass er technologisch allen überlegen ist. Aber dadurch hat es eine kleine Dynamik auch, weil er dann sich vielleicht dann doch irgendwann doch übernimmt. Mhm. Das finde ich, spielen sie ganz, ganz schön raus. Ich finde auch die Ember Midhunter, die kennen vielleicht einige aus der Serie Legion. Mhm. Die spielt ja dann hier die Kriegerin oder die Jägerin. Das ist wirklich auch schon eine absolute Entdeckung. Die ist jetzt auch ordentlich schon, zumindest was ich in Social Media mitbekommen habe, wird die ordentlich gefeatured und gefeiert, mhm. weil die das echt gut macht, weil sie natürlich der Hauptfokus auf ihre Rolle natürlich liegt und sie auch mit relativ wenigen Dialogen relativ viel übertragen muss. Das wirklich einfach, wenn man wirklich so ungefähr so ein bisschen auf Jäger wird zum oder Gejagten und ist so ein kleines Katz-und-Maus-Spiel, darauf steht, was wirklich auch mit kreativen Kills versehen ist und auch gerade auch immer im richtigen Moment, also es ist nicht übertreibt, es gibt ja ganz schnell bei solchen Filmen das Ereignis, dass dann irgendwann, da wird man übermüdet, dann kommt es, wird nochmal ein Kopf abgetrennt und dann spritzt es nochmal.
Da komme ich dann gleich in meiner nächsten Empfehlung genau dazu.
Und der Film schafft es irgendwie immer, kurz bevor es zu viel wird, entweder dann aufzuhören oder manche Kills zeigen sie auch gar nicht im Zoom oder so, im Fokus des Films. Deswegen, da wird auch immer wieder mal ein bisschen weggeschaut und dann wieder aber im Richtung mal wieder hingeschaut. Deswegen, das ist schon alles sehr hochwertig gemacht und für alle Leute, die mal auf so eine Art Film stehen, auf jeden Fall eine ganz dicke Empfehlung.
Ja. Den werde ich mir auf jeden Fall anschauen, weil du hast mir, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lange, das ist bestimmt schon 2 Jahre her oder so, du hast mir mal den ersten Predator empfohlen, den ich noch nie vorher gesehen hatte.
Ja.
Wobei ich eigentlich in den 80ern immer gerne unterwegs bin. Nur der ist mir irgendwie immer noch entgangen gewesen und der ist ja auch wirklich toll, also der ist halt so klassisch 80er, also wer so ein bisschen da drauf steht und irgendwie so gefühlt 50% der leicht jetzt eben mittlerweile ironisch gebrochenen männlichen Männerzitate kommt ja daher irgendwie.
Richtig, also es ist wirklich krass, wie der irgendwie alle wirklich, wie du gesagt hast, 50% aller bekannten Zitate aus den 80er Jahren kommen in diesem Film vor.
Ja.
Ey, das ist das Einzige, also das ist wirklich, was mir negativ aufgefallen ist bei Prey jetzt, weil die kommen nicht drum herum, ein Zitat davon wirklich noch einzubauen.
Ja, gut.
Und das ist dann so ein bisschen, okay, Leute.
Mh. Und funktioniert nicht so gut, oder?
Das finde ich, das ist auch in dem Kontext, wie sie es machen,
Hätte nicht sein
das müssen. Das ist wirklich auch so wieder so ein Wink mit dem Zaunfall. Hey Leute, kennt ihr noch, aber das braucht ihr wirklich nicht.
Kennst du.
Aber das ist jetzt wirklich nur so ein kleiner Moment, deswegen, das verzeihe ich dem Film auch gerne. Und es ist natürlich auch ein super cooles Zitat, deswegen, ich kann auch schon verstehen, als man als Drehbuchautor da in der Versuchung ist, genau das zu bringen.
Okay, aber verrückt. Okay, dann hätte ich mich gar nicht gedacht, dass der fünfte Teil dann nochmal gut wird.
Also es ist nicht perfekt oder so, ich finde auch den ersten immer noch deutlich besser und auch so, also mir ist das auf der Interpretationsmeta-Ebene auch jetzt nichts so weiter aufgefallen, außer halt so dieses, der Predator als der Westen, als die Europäer, die kommen und sich das Land und die Menschen nehmen. Ansonsten ist er relativ straight, so deswegen gibt es ja eigentlich relativ sonst wenig.
Aber das ist ja cool, weil manchmal will man ja auch einfach nur nicht unbedingt wieder die 8000ste Meta-Ebene und weiß ich nicht, ich liebe ja Christopher Nolan-Filme, aber manchmal braucht man dann halt auch die Flipchart.
Der Film funktioniert auf jeden Fall sehr gut ohne.
Sehr gut, Film ohne Flipchart. Das ist mein nächster auch, muss ich sagen.
Und der wäre?
The Sadness, also die Traurigkeit. übersetzt, ist kein westlicher Film, sage ich mal, sondern, und das war ehrlich, um ehrlich zu sein, war das so ein bisschen das Ding, warum ich den überhaupt geguckt habe. Es ist ein Film aus Taiwan. Da war ja jetzt letztens wieder so ein bisschen, war jetzt wieder im Gespräch, der Konflikt mit China, Taiwan oder wie China es sagt, China. also die Demokratische Republik China sozusagen. Und dort kommt er her. Und ich muss sagen, vorher habe ich, glaube ich, noch nie einen Film aus Taiwan gesehen. Obwohl, vielleicht schon, ohne es halt darunter abzuspeichern. Aber ja, auf jeden Fall kommt The Sadness aus Taiwan und wurde im Jahr 2021 veröffentlicht, Anfang 2021. Und da kann man sich schon ungefähr denken, unter welchem Eindruck der steht. Es ist nämlich, ich würde es jetzt mal unter, und da muss man dann wahrscheinlich nochmal Subgruppen bilden und so, aber vielleicht, wenn man so in 5 oder 10 Jahren auf die Zeit zurückguckt, kann man sagen, Corona-Filme könnte man das nennen. Und zwar nicht so ein Film, wo Corona Auswirkungen hatte, wie zum Beispiel jetzt der aktuelle Fantastische Tierwesen, wo man merkt, dass er unterbrochen werden musste und so weiter. Aber das ist ein Film, wo Corona definitiv eine Rolle spielt, weil es geht um eine Seuche, die ausbricht, um einen Virus, der Menschen befällt und das limbische System angreift. Führt dazu, dass die Menschen ihre Zügel verlieren, sag ich mal. Also ihre natürlichen. Also es ist so, es wird so erklärt, so ein bisschen wie, als ob man die moralischen Schranken eben auflöst. Und dann tun die Menschen, das ist ja schon ganz altes irgendwie, ganz alte Erzählung, dann tun die Menschen das, was sie eigentlich tun würden. Na, sie
den Tierzustand zurück.
Ja, genau. Aber wie sagt man das? Also sie bringen sich gegenseitig bestialisch um. Also es ist eigentlich ein Zombie-Film, muss man sagen. Sie bringen sich bestialisch um. Es ist sehr sexuell angehaucht, also sehr, sehr sexuell angehaucht. Und es ist nichts Neues eigentlich. außer, dass man so ein paar Sachen halt jetzt anders wahrnimmt. Zumindest ging es mir so. Ne? Man nimmt so diese ganzen Hygienemaßnahmen, die dann getroffen werden, die nimmt man irgendwie anders wahr. Die Masken, die sie aufsetzen müssen, natürlich zählen dazu. Die nimmt man irgendwie anders wahr. Dann spielt ein Teil des Films spielt in so einem Klinikum. Auch das wird man irgendwie, das ist alles nicht mehr so, wie soll ich mal sagen, so futuristische Bilder, sondern es ist eigentlich Realität, würde man sagen. Wahrscheinlich waren die Props, also das Set-Building auch ziemlich günstig, weil dieses ganze Zeug, was du wahrscheinlich vor 10 Jahren hättest, irgendwie teuer anschaffen müssen, ist jetzt Centbeträge irgendwie, so Masken und was weiß ich. Aber auf jeden Fall das Blut, also weiß ich nicht, wie viele Liter Kunstblut da reingeflossen sind in den Film. Es ist wirklich einer der brutalsten Filme, die ich gesehen habe. Also man muss schon, wenn man rumspritzende Gedärme nicht mag und so und mit sowas nicht umgehen kann, dann sollte man schon auf jeden Fall den Film nicht gucken.
Also eine dicke Content-Warning.
Eine riesige, dicke Content-Warnung vor dem Film. In Deutschland, ich lese mal ganz kurz vor, was ich bei Wikipedia gefunden habe. In Deutschland wurde eine Freigabe der FSK aufgrund der drastischen Gewaltdarstellung zuerst abgelehnt. Erst nach der zweiten Berufung wurde dem Film dann eine Freigabe erteilt.
Gutes Marketing, würde ich sagen. Dann kann man ja schon mal.
Für die Heimkino-Auswertung wurde die Freigabe allerdings verweigert. Also, wir haben das ja mal geklärt. Es gibt eine Folge vom Filmmagazin, die könnt ihr euch gerne mal anhören. Da geht es um die FSK. Wenn die FSK etwas nicht freigibt, heißt das nicht, dass der Film in Deutschland nicht angeguckt werden darf oder verkauft werden darf. Das heißt nur, in Anführungsstrichen verkürzt, dass er keine Freigabe bekommt, um zum Beispiel im Müller im Regal zu stehen, sage ich mal. Sondern man könnte theoretisch, das würde Müller wahrscheinlich nicht gehen, man könnte zum Verkäufer gehen und sagen, ich hätte gerne den Film The Sadness uncut. Verkauft mir den bitte. Das wäre okay. Gibt es auch nochmal
Abstufung? Unter die Ladentheke.
Ja, genau. Gibt es auch nochmal Abstufung? Es soll den Film einfach erschwert werden, von Jugendlichen gekauft zu werden. Ich habe ihn mir, weil die Frage von dir wird kommen, wo man ihn zu Ihnen gucken darf, ich habe ihn mir wieder gekauft. Bei iTunes kann man ihn ganz normal kaufen. Da steht dann halt auch keine Freigabe daneben, aber es ist, ne, du musst um dieses Konto bei Apple zu haben, musst du ja dein Alter nachweisen, musst du ein gewisses Alter haben und erst dann darfst du das kaufen. Ich glaube, bei der Apple ID, und das finde ich vorbildlich, musste ich sogar per Postident das Alter bestätigen. Was ungewöhnlich ist, muss man bei Netflix nicht machen. oder musste man damals nicht zumindest. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist.
Ich glaube, heute mal nicht.
Auf jeden Fall, ja. Man kommt ran, aber nur, wenn man alt genug ist. Und das ist auch verdient so, weil es ist wirklich, ja, ziemlich brutal. Aber an sich, du merkst schon, ich habe von der Story gar nichts gesagt. Also das ist einfach nur der Rahmen. Die Story ist absolut belanglos.
Okay. Also man schaut es dann auch wirklich nur wegen der Brutalität?
Das würde ich so sagen. Wie gesagt, ich hatte eine Rezension in der Taz, die verlinken wir auch dazu, gelesen. Er kommt für mich, also ich kann seine Punkte kann ich nachvollziehen, die er da hat. Er ist ein sehr interessanter Film, weil er eben so grenzenlos ist, was die Brutalität schrankenlos was die Brutalität angeht. Das macht ihn interessant, aber auch nicht mehr. Mhm. Man hat es dann schnell über. Das, was du gesagt hast, was ja bei dem Predator nicht so sein soll. Es ist wirklich so, dass man denkt, okay, und jetzt wieder. Und oh, warte mal, Motorsäge, okay. Eine Feuerwehraxt.
Was passiert wohl mit der? Wo landet die jetzt?
Man weiß es nicht genau, ja. Also, es ist... Ja, es schaut sich leicht weg, wenn man
Bock aushält. Hat auf übertriebene Gewalt, okay.
Genau.
Aber ist da zumindest irgendeine Aussage, die man da irgendwie rausnehmen kann oder so? Oder ist das komplett zum Selbstzweck irgendwie verkommen, dann die Brutalität?
Ja, also ich würde schon sagen, dass sie ein Selbstzweck ist. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch so ein bisschen auch manchmal so ein leicht ironischer Kommentar auf diese ganze Corona-Zeit, ne? Die Politik spielt kurz eine Rolle, also in Form von, und die Leute können sich auf die nicht verlassen. Die Leute sagen, ja, von wegen am Arsch und so. Am Anfang sieht man so eine Szene, es geht um eine Hauptprotagonistin und ihren Freund. Das sind so zwei Handlungsstränge, eigentlich sind es nur anderthalb Handlungsstränge, die wir über den Film verfolgen, Kat und Jim. Die haben am Anfang so ein kurzes Gespräch mit einem Nachbarn. Und der geht es ganz kurz um diese komische Seuche, die da ausbricht, die aber niemand ernst nimmt. Und so nach dem Motto, das habt ihr jetzt davon. Ganz leicht in Ansätzen, aber das verliert sich auch wieder ganz schnell.
Ja, okay.
Ja.
Na gut. Aber trotzdem eine kleine Empfehlung, wenn man das
was mit wenn dem man, Genre wenn man da kann. Lust drauf hat, wenn man im Schauerguss sich mal was angucken will, was brutal ist, dann dieser
Film. Was nicht von der FSK freigegeben wurde.
Genau. Das wenn einen das immer noch kickt, auch wenn man schon lange vorjährig ist, bitte.
Dann bitte das. Okay, gut, dann mache ich jetzt mit dem Film weiter. Ich hatte noch ein bisschen was gesucht, weil mir ist jetzt nicht, auch wo wir jetzt das Thema uns rausgesucht haben, mal ein paar harte, gruselige Filme oder so zu nehmen. Mhm. Nicht direkt was eingefallen, was ich in letzter Zeit irgendwie so gesehen habe. Deswegen bin ich mal so ein bisschen die Watchlist oder durchgegangen, was ich mir auch bei Amazon mir auch mal ausgeliehen habe an Filmen. Da ist mir zumindest dann ein Film aufgefallen, der schon ein bisschen her ist. Der ist auch nicht direkt in Gruselfilm, aber in Thriller auf jeden Fall. Mhm. Eigentlich ein ganz klassischer Krimi. Und wenn ich dir jetzt mal kurz die Story andeute, dann musst du wahrscheinlich sagen, eigentlich jeder zweite Krimi oder eigentlich fast jeder Krimi ist genauso aufgebaut.
Ja.
Er ist mir aber trotzdem irgendwie im Kopf geblieben, weil ich wirklich eigentlich noch relativ viel weiß von dem Film und deswegen schon mal ein gutes Zeichen. Hm. Und ich den eigentlich wirklich sehr, sehr, sehr mag. Es ist The Little Things, also die kleinen Dinge. Da spielt Denzel Washington, spielt einen Ex-Cop. Oder halt, er spielt noch einen Cop, der halt so ein Highway-Polizist ist, also der quasi wirklich so Autobahnpolizist. Aber man lernt relativ schnell, der war früher auch mal ein hohes Tier, war wirklich ein Detective, wirklich ein hoch angesehener Detective, der Serienmörder gesucht und gefunden hat meist in den allermeisten Fällen. Doch es gibt den einen Fall, den er niemals lösen konnte, den ihn bis heute verfolgt.
Ja. Der Klassiker, okay.
Der Klassiker, man lernt dann auch, dass auch seine Ehe ist daran kaputt gegangen, dass er irgendwann von dem einen Fall halt nicht losgekommen ist. Und dann ist er aber halt quasi dann zum Highway-Polizisten degradiert worden und hat es auch freiwillig gemacht, weil damit er wirklich halbwegs noch im Job ist, aber nicht mehr Detective sein muss.
Ja.
Und dann passiert aber nochmal ein Mord und er entdeckt relativ schnell, Mensch, das ist ja genau der Killer, vermutlich, denn die Tötungsart und Weise und die Hinweise verdichten sich doch ganz stark. Das muss eigentlich der Serienkiller sein, den ich da schon damals gesucht habe.
Mhm.
Es taucht dann noch ein junger, frischer Detective auf, gespielt von Rami Malek, der dann in den Fall quasi als leitender Detective eingesetzt wird, der auch so beschrieben wird als so ein upcoming Super Detective, quasi der dann so das Frischblut, was mit einer tollen Ausbildung daherkommt. Und dann arbeiten natürlich beide zusammen, der junge Detective und der alte. Ja. Und beide versuchen noch den Serienkiller zu finden. Und relativ schnell finden sie auch jemanden, wo sich die Hinweise verdichten, dass er es wirklich sein muss. Er wird gespielt von Jared Leto. Auch eine sehr gute Wahl, weil Jared Leto sieht immer so aus, als irgendwas wäre mit ihm nicht richtig.
Ja, das stimmt.
Und genau so ist der Film auch aufgebaut, dass es der ganze Zeit ein sehr komischer Typ ist, weil das auch so ein einsamer Dude ist, wo du das Gefühl hast, der will auch einfach nur die Aufmerksamkeit. Deswegen ist er auch eigentlich sehr dankbar darüber, dass zwei Detectives ihm auf den Fersen sind. Mhm. Und dann spielt halt der Film dann darum, ob denn er wirklich der Serienkiller ist oder nicht und wie das alles so passiert und ob denn die Obsession, die dann beide entwickeln, ob die denn so gut ist oder nicht. Im Prinzip ist das eine ganz altbekannte Detective-Story.
Das stimmt. Ne?
Und auch, du könntest wahrscheinlich auch jetzt schon ungefähr erahnen, wie der Film ausgeht oder was ungefähr passiert. damit wärst du wahrscheinlich auch sehr nah an der Wahrheit dran. Ne? Aber ich fand den Film irgendwie trotzdem sehr ansprechend gemacht, weil er wirklich auch einfach toll gedreht ist. Es spielt auch in Los Angeles, also dann hat man auch wieder diese ganz klassischen Gegenschuss zwischen so einer sonnenreichen Strandstadt mit den krassen Morden und Tötungen. Hat man auch alles schon gesehen und ist dafür aber auch wieder auch toll gespielt, gerade von Denzel Washington, der wirklich diesen abgehalferten, ausgebrannten Typen hervorragend spielt, auch wenn man das alles schon auch gesehen hat. aber ich fand das irgendwie auch sehr cool, weil es auch immer auch sehr mit den Flashbacks spielt, wo halt der Detective halt noch gerade an dem Mordfall recherchiert hat und dann gab es quasi so ein Ereignis, was ihn sehr geprägt hat und da spielt der Film sehr lange damit, was davor und danach so passiert ist. Das fand ich alles ziemlich cool umgesetzt und das war irgendwie auch ein sehr dichter Film, auch perfekte Länge wirklich gehabt, dass er wirklich dann im richtigen Moment auch zugemacht hat. Und vor allen Dingen ist es sehr interessant, also ich kann den Film gerade für Leute empfehlen, die auch Prisoners toll fanden von Denis Villeneuve mit Hugh Jackman. Da geht es ja auch so darum, dass da ist dann ein Vater, der quasi sein Kind entführt wird und er dann vermutet, ja, dieser komische Nachbar von mir, den finde ich sowieso komisch und der verhält sich auch so ganz, ganz merkwürdig, der muss es doch gewesen sein. Und damit spielt der Film auch so total, weil Jared Leto, eigentlich kann das nur gewesen sein, aber irgendwie das letzte Stück Beweis fehlt immer noch. Und es ist dann auch so, dass dann irgendwann will man auch an die Beweise, die man hat, die müssen ja auch richtig sein und da muss man glauben. Man wird dann so wirklich in diese Obsession getrieben. Und das schafft der Film auch sehr gut, dass man als Zuschauer, Zuschauerin selbst diese Obsession entwickelt. Weil Jared Leto eben so einen komischen Typen spielt oder dass dann immer wieder auch was, eine Ärgerlichkeit passiert, deswegen ihn man erst dann doch nicht erwischen kann.
Ja.
Und man kann dann sehr gut schon nachvollziehen, wie die beiden Detectives sich immer mehr in die Scheiße reiten. Deswegen kann ich den Film auf jeden Fall für alle Krimi-Fans auf jeden Fall empfehlen.
Ja, was Softeres vielleicht.
Ein bisschen, er ist trotzdem hart, auch natürlich, weil es um Serienkiller geht. Und die zeigen auch so, was die bildliche Gewalt angeht, ist nicht so mega viel, aber ein bisschen ist auch ab 16 freigegeben. Mhm. Deswegen aber so von der Thematik ist natürlich ein mega setter, harter Film. aber jetzt nicht ganz so jetzt wie den Film, den du mit Sadness beschrieben hast.
Ja, okay, also machen wir mal eine schöne Range auch auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, hast du noch einen dritten?
Ich hatte noch einen dritten,
Hast du noch einen dritten? Okay, dann. Ich hatte jetzt gerade nochmal alles am. Ich will jetzt alles umwerfen gerade, weil ich wollte eigentlich über Rambo Last Blood sprechen als dritten Film, aber der ist es auch gar nicht wert.
War schon mal eine vernichtende Kritik. Nein, gar nicht so.
Ich habe den letzte vergangene Woche am Sonntag gesehen und muss sagen, wenn man halt mal Bock genau da drauf hat. Ne, wenn man weiß, okay, der Film, den ich jetzt gucken will, der muss nicht unbedingt so gut sein. Und ich habe Lust, mir Sylvester Stallone, auch wenn der mittlerweile wirklich drüber aussieht, mir den angucken. Und der erste Rambo ist ja super, wirklich ein guter Film. Basiert auch auf einem Buch. Wissen viele gar nicht, weil die danach waren so, auch so effektheischend und auch deutlich schlechter. Und es ging immer nur um Töten und was weiß ich. Der erste Rambo geht tatsächlich um posttraumatische Belastungsstörungen nach dem Vietnamkrieg. Und also wirklich guter Film aus den 80ern. Und Rambo Last Blood, der versucht, da ist er ja auch ein uralter Typ und muss noch mal in Einsatz und will gar nicht. Und sie versuchen, dieses Vietnam-Trauma noch mal anzusprechen, das er auch hat. Und das funktioniert nicht.
Okay, aber welchen Film hast du denn dann?
Ja, genau. Okay. Genug zu Rambo Last Blood. Mir ist gerade eingefallen, dass ich vor ein paar Monaten, ich habe jetzt hier nämlich mal einen Chat gefunden, ich habe das immer umschrieben, Mitte Mai habe ich einen Film geguckt, in so einer, ein bisschen so einer Trash-Phase, der heißt Nightmare Beach.
Nightmare Beach? Das klingt ja wirklich schon mal nach einer Trash-Produktion.
Und ich muss mal ganz kurz hier auf Wikipedia rum, weil wie gesagt, ich mache das spontan, jetzt habe ich nicht vorbereitet irgendwie. Nightmare Beach ist 1989 in die Kinos gekommen. Ein italienisch-amerikanischer Slasher-Film von Umberto Lenzi und Harry Kirkpatrick Regie geführt. Und er ist auch richtig scheiße. Aber irgendwie so trashig schon wieder.
Also hat Spaß gemacht.
Das ist wirklich Spaß macht. Er ist unglaublich. Also Nightmare Beach, es spielt zur Zeit des Spring Breaks in einer größeren amerikanischen Hafenstadt und alles an Sexismus, dass man, was man sich da so ganze vorstellt. Kelle genommen, ja. Die ganze Kelle, die es damals gab, die ist auch in dem Film drin. Und man kann sich's lebhaft vorstellen, aber er packt auch die typischen Horrorfilm-Klischees aus. Nur, dass ich den, der alle umbringt sozusagen, finde ich eigentlich, versuchen so eine Kriminalgeschichte mit rein zu verpacken. Also so, wer ist der Täter? Der Täter ist ein Biker, sage ich jetzt mal, ohne zu beschreiben, wer es ist, auf so einem fetten Biker-Ding. Und da gibt es auch noch eine Biker-Gang. Das ist die große Frage, gehört er zu der Gang oder nicht? Man weiß nicht. Aber das Spannende ist, die Leute, die der Biker umbringt, die tötet er mit Stromschlägen. Also.
Wie macht er das?
Sein Motorrad ist elektrisch.
Ah, der überfährt die damit?
Nee, also es ist schon ein richtiges Motorrad mit einem fetten Motor, ja. Aber er hat da so Metalldinger und wenn man da drauf sitzt zum Beispiel, dann wird man electrocuted.
Okay.
Jo.
Okay, das heißt, er muss die Leute nur überzeugen, kommen auf mein Motorrad. Nee,
nicht unbedingt. Also er kann das auch, wenn die daneben stehen und so ein Zeug. Es ist wirklich einfach riesiger Blödsinn. Aber es ist wirklich einfach, wenn man Lust hat auf diese Trash 80er Horror, dann ist das einer der interessanteren. Weil es gibt auch welche, die sind so schlecht, dass sie überhaupt gar keinen Spaß machen. Und der ist wenigstens so, du sitzt davor und haust dir die ganze Zeit gegen den Kopf, aber er ist trotzdem noch unterhaltsam. Du hast auch diesen typischen... Also es gibt zwei Protagonisten starten in dem Film. Es gibt noch eine Protagonistin sozusagen, die dann, und ne, Love Story, bla bla bla. Und der eine, es ist eigentlich das Typische, der eine von den beiden Boys, der dann aber auch ein sexuelles Leben auf diesem Spring Break führen möchte und auch tut, der stirbt dann natürlich, ohne zu viel sagen zu wollen. Und der andere...
Außer, dass er stirbt.
Ja gut, hast recht. Wenn es so überraschend wäre, hätte ich es nicht gesagt. Und der andere, der ist natürlich dann wirklich Mr. Perfect. Der hat gar keine Lust. Und der ist eigentlich traurig, weil er irgendwie ein Footballspiel verloren hat.
Deswegen darf er natürlich auch dann nicht sterben. Oder lebt auf jeden Fall länger als...
Er lebt auch bis zum Ende. Und wird aber verdächtig, weil es gibt auch noch in diesem... das ist eigentlich vielleicht der einzige bisschen interessante Punkt. Es gibt so ein bisschen Korruption. Weil der Bürgermeister und der Polizeichef, die sagen, nein, wir wollen diese Morde, die da passieren, nicht als Mordserie begreifen und schon gar nicht von einem verrückten Motorradtypen, der die Leute schockt, weil dann gehen die Touristen weg.
Also ein bisschen weißer Hai, wo dann halt auch der Bürgermeister sagt, nee, komm, da gibt es kein Problem.
Ja, genau, das weiße Hai-Vibes kam.
Ja.
Ja. Den würde ich dann doch mal empfehlen, weil der ist ganz nett. Wenn man da Bock drauf hat. So. Was ist dein dritter?
Mein dritter Film. So, da muss ich dann wirklich...
Amazon Prime übrigens, kann man sich ganz gut angucken. Ja.
Mein Doku-Film, den kann man bei Netflix schauen. Ja. Da musste ich auch wirklich ein bisschen biegen, damit ich ihn auf den Schauerguss ein bisschen treiben kann. Aber er ist auch irgendwo schaurig. Und es kommen auch Leute vor, die in Scheißewasser springen. Und da habe ich gedacht, das ist ja schon ein bisschen, das ist ja quasi Horror für viele.
Ja.
Ne? Und es brennen auch Sachen später. Auch noch in dieser Doku?
Klingt so ein bisschen wie die eine Folge in der dritten Staffel Feuer und Flamme vom WDR, als die ein Pferd aus der Güllegrube retten müssen, aber okay.
Na? Man ist vielleicht gar nicht so entdeckt davon. Nee, was fällt dir denn, wenn ich Woodstock sage? An was denkst du dann?
Ja, ich denke an die Festivals, aber ich habe diese Doku geteased bekommen. Woodstock 1999 oder
korrekt,
so heißt die? Ja. Aber ich habe noch nichts reingeguckt. Ich weiß nicht, worum es geht. Aber, außer um Woodstock halt.
Ja, aber kennst du schon irgendwie Woodstock 1999, was da passiert ist?
Nein.
Gar nicht?
Nein.
Deswegen? Gut. Da möchte ich auch gar nicht, obwohl, naja, ein bisschen muss ich natürlich jetzt erzählen, aber ich versuche es mal nicht auch so viel zu, gerade glaube ich, weil die allermeisten, glaube ich, Leute jetzt auch gerade aus europäischen Raum, die werden natürlich Woodstock kennen, den Namen, und das vor allen Dingen mit dem Fest aus den 70ern, waren das ja, oder 60, nee, Ende 60er.
Ende 60er.
Ende 60er, ja. Muss es ja gewesen sein, genau, das große Hippie-Festival, oder das auch einer wahrscheinlich der bedeutendsten, oder wenn nicht sogar das bedeutendste
Festival aller Zeiten. Gibt es heute, glaube ich, in Polen ab und zu noch, jedes Jahr.
Gibt's da noch
Woodstock irgendwie, ja.
Achso, okay. Aber das ist wahrscheinlich nicht das Offizielle wirklich, weil das so endet die Doku auch, es gibt... Ja. Nach 1999, zumindest nicht in dieser amerikanischen Version, gab es keinen Woodstock mehr. Und das hat natürlich eine enorme Bedeutung, dieses aus den 60er Jahren. Es steht für Friede, es steht auch für Musik, also auch für eine kulturelle Revolution irgendwie.
Drogen.
Auch. Drogen, ja, freie Liebe, alles, was dazugehört. Gab es auch unzählige Dokus darüber. Und da gibt es natürlich dann auch, gab es natürlich danach, nachdem das so ein Riesenerfolg war damals in den 60er Jahren, gibt es natürlich Bestrebungen, das nochmal zu machen.
Ja.
Und tatsächlich ist dann das große Millenniums-Festival, sollte dann wirklich Woodstock 1999 werden, wo dann auch nochmal einer der ursprünglichen Veranstalter des Original-Woodstocks auch nochmal dabei ist und das wirklich 1999 nochmal ganz groß aufziehen. 250.000 bis 300.000 Leute werden so ungefähr da sein und dafür ist das Ganze ausgelegt.
Ganz kurz, was ihr da gerade im Hintergrund hört, da bremsten gerade, sag ich mal, ungefähr 300 Autos.
Schön,
oder? Der einzig relativ klimafreundliche Weg, 300 Autos von A nach B zu bewegen auf diesem Autozug einfach. Also nicht wundern.
Ja. Und dieses Woodstock-Festival, deswegen gibt es eine Doku darüber, und auch das Teaserbild, da sieht man schon Klokabinen brennen und so, das geht nicht ganz so gut aus. Kann man sagen, okay. Geht 3 Tage, dieses Festival, und das sind 3 Folgen dieser, ich würde mal als Doku, auch wenn es eine Doku-Serie ist, aber jeder davon geht 45 Minuten und insgesamt ist irgendwie dann schon ein Paket, deswegen würde ich es mal als Doku-Film ungefähr bezeichnen. Und jede Folge beschäftigt sich dann halt mit einem Tag und man kann wirklich sagen, es steigert sich, es wird immer schlimmer.
Okay.
Und das ist irgendwann, bis es dann so weit eskaliert, dass dann halt wirklich Teile des Festivals brennen.
Oh.
Und es ist sehr faszinierend, irgendwie zu sehen, wie das da passieren konnte, wie es halt von Veranstalterseite her schon gemissmanaged wurde, wie es aber allein schon einfach nicht funktionieren konnte, weil dieses Woodstock in den 60er Jahren einfach so einzigartig war, weil da sind verschiedene Faktoren zusammengekommen, das kannst du nicht replizieren. Das ist allein schon, dass sie sich dann halt, eigentlich ist das ja so ein Teil des auch Friedefest gewesen, was sich gegen den Vietnamkrieg positioniert hat. Mhm. Das ist ja auch total wichtig für die Identität für Woodstock. Und das Woodstock 1999 ist dann auf einer ehemaligen Militärbasis, findet das statt. Und allein dieser Eindruck ist natürlich schon mal das komplette Gegenteil von dem.
Hat ein Geschmäckle.
Hat ein ganz schönes Geschmäckle. Und das Geschmäckle geht dann auch weiter, wenn man dann irgendwann weiß, dass dann irgendwie eine 0,3er Trinkflasche dann $12 gekostet haben auf dem Festival. Okay. Weil das dann irgendwann auch so von den Besuchern dann auch als Profit-Stock verurteilt wurde, weil das dann alles, man eh schon sehr, sehr viel Geld für das Ticket an sich bezahlt hat und dann auch noch die Veranstalter auch sehr, sehr viel Geld damit trotzdem noch verdienen wollen. Deswegen sind da die Preise auch sehr horrender, weil man durfte auch sonst keinen Alkohol oder keine Getränke irgendwie mitnehmen. Die wurden dann alle abgenommen. Und so musste man diese Preise akzeptieren, wenn man trinken wollte.
Toll.
Da war man natürlich schon eine Stimmung ausgesucht und dann ist es auch so von der Musik her ist es was ganz anderes gewesen, weil Ende der 90er ist natürlich Rockmusik. Und Hardrock-Musik vor allen Dingen so das Go-To.
Ja.
Und da hat man auch so Limp Bizkit und Red Hot Chili Peppers und waren da so die Main Acts. Und das ist immer eine ganz andere Stimmung, als es damals.
Da will man auch mehr abfackeln.
Da hat man dann auch mal eine Wall of Death und so, die man machen will. Und das ist eine ganz andere Melange, die sich da ergeben hat. Und das ist sehr faszinierend, wie diese Doku dann wirklich zeigt, wie das dann alles zusammengekommen ist, bis es dann halt irgendwann eskaliert ist. Da gibt es noch verschiedene andere Faktoren, die das dann wirklich das fast zum Überlaufen gebracht haben. Und das fand ich irgendwie schon irgendwie, das ist so ein kleiner Ausblick. Und weil Sexismus spielt auch eine sehr, sehr große Rolle, weil es auch verschiedene Vergewaltigungen, mutmaßliche Vergewaltigungen gegeben hat. Ich glaube, es wurde nie jemand verurteilt, rechtskräftig. Aber es gab mutmaßlich einige Vergewaltigungen auf diesem Fest. Und das ist dann so alles, was da, das, also es ist wirklich so ein Ausblick auf die Musikindustrie generell. So als kleinen Snapshot, aber was wieder auch aufs ganz große Bild irgendwie darauf geht, was sich Männer erlauben, was sich die Musikbranche erlaubt. Wie dann halt auch der Unterschied ist, wie die Künstler vor Ort gelebt haben und wie dann die Besucher dort gelebt haben. Es war 38 Grad auch an diesem Wochenende. Und es gab auch mehrere Hitzekoller und Leute mit Hitzeschlag, die mit dem Krankenwagen weggeschafft werden mussten. Und das wirklich mal zu sehen, so einfach so ein Zug, der ganz, ganz langsam entgleist. Und dann irgendwann am Ende explodiert.
Ja.
So ist ungefähr die Doku. Und das ist dann irgendwie schon zu sehen, und vor allem, was viele Sachen auch heute noch irgendwie aktuell sind. Und wie sich da Leute einfach total übernommen haben.
Ja.
Das fand ich irgendwie sehr faszinierend. Das wäre, was die in der Doku kommen halt auch viele Leute zu Wort, die auch direkt damals Besucher waren. Mhm. Da hat man natürlich gute Einblicke, aber die Doku hat natürlich das Problem, dass damals noch nicht so viel mitgefilmt wurde. Man hat natürlich das offizielle Material, ja, was dann MTV und so gemacht haben. Aber wäre halt, wenn das heute so passiert wäre, dann hätte man noch ganz viel so hinter den Kulissen. Handyvideos, ja, die gab es auch auf jeden Fall. Ja. Aber das fehlt vielleicht auch mal, hätte ich mir zumindest ein paar Mal so gewünscht, dass ich auch mehr so was wirklich in den Zelten oder irgendwie vor Ort direkt abgegangen ist. Da kriegt man mal einen kleinen Einblick, aber nie so ganz. Das wäre, wenn das heute so passieren würde, noch mal ganz anders. Mhm. Das hätte ich irgendwie noch mal ganz gut gefunden, weil dann, um es noch mehr nachzuvollziehen, was wirklich in den Köpfen der Leute vorgegangen ist. Mhm. Aber die Serie kriegt, oder die Doku-Serie kriegt das schon sehr, sehr gut hin, oder die Doku-Film, das zu porträtieren. Es gab es doch irgendwie auch schon, na, es gibt schon eine andere Doku irgendwie aus dem letzten oder vorletzten Jahr, die hat genau das gleiche Thema auch gehabt, aber die gibt es auf HBO halt in den USA, mhm, und auch irgendwie auf Sky. Bei uns gibt es das auch, glaube ich, nicht, deswegen sind wir da noch relativ unbedarft, deswegen ist es auch sozusagen auf die Netflix-Doku da der erste Kontakt, das ist mein eigenes. Deswegen, das kann ich auf jeden Fall schon empfehlen, war schon sehr irgendwie faszinierend. Und so ein kleiner Ausblick auch. Und ich hatte auch mal in einem Artikel nur mal gelesen, dass das auch so, da hat irgendwie so auch ein Jahrzehnt geendet. Das war auch so, wo man gedacht hat,
naja, Millennium.
Also es ist ja auch wirklich Millennium und wirklich auch, was sich da auch die Künstler und so erlaubt, auch so Limp Bizkit, der Leadsänger, der hat auch direkt angekündigt, hey Leute, ihr macht jetzt Sachen kaputt. So hat er quasi auch seine Songs angekündigt, so wir rasten jetzt mal richtig aus. Und das ist irgendwie noch so ein Zeitdokument, aber was irgendwie trotzdem sehr erhellend ist, das noch mal zu sehen, was damals möglich war. Und dass damit irgendwie schon eine Epoche wirklich zu Ende gegangen ist. Also nicht nur ein Jahrtausend, sondern wirklich auch so eine Denkweise und eine Art, Business zu betreiben. Nicht ganz natürlich, das gibt es natürlich auch immer noch, aber dass das so konzentriert alles schiefgelaufen ist, ist dann schon irgendwie sehr faszinierend, das mal in einem Brennglas zu beobachten.
Über die 90er wird noch viel zu reden sein.
Wird auf jeden Fall noch viel zu reden sein.
Also meine These ist ja, die 90er ist das Jahrzehnt, in dem die Welt falsch abgebogen ist.
Und das kannst du da auf jeden Fall, hast du da auch ein paar Belege dafür, dass das so ist?
Ist ein Hot Take, war vorher auch schon scheiße an vielen Stellen. Aber ich glaube, da war noch mal, ist die Scheißigkeit noch mal, ist noch mal was draufgesetzt worden. Gut, das waren unsere 6 Filme, würde ich sagen.
Genau, das waren jetzt Prey, The Little Things und Woodstock 99 bei mir. Bei dir war es The Sadness,
Run
und Beach, wie ist er?
Warte.
Nightmare Beach. Bloody Beach hätte auch gut funktioniert.
Ja, es gibt auch noch, mir ist es nicht eingefallen, da habe ich irgendwie Horror Beach oder so, gibt es auch einen Film, der so heißt, auch von
89. Aber nicht verwechseln,
Nicht verwechseln. Den anderen kenne ich nicht. Aber ja, da haben wir, ich glaube, wir haben total unterschiedliche Filme gewählt. Also unterschiedlicher geht es gar nicht. Da habt ihr jetzt auf jeden Fall für den Rest des Schauergustes, oh Gott, das können wir nicht, das dürfen wir eigentlich nicht durchhalten.
Ich finde es eigentlich gut.
Naja, okay. Also den Rest des Monats habt ihr auf jeden Fall unterschiedliche Sachen zu schauen. Da wird euch wahrscheinlich nicht langweilig werden. Viel Spaß. Nichtsdestotrotz, wir haben ja noch eine Folge im August. Wir machen ja nächste, oder zwei sogar noch, glaube ich. Ich weiß gar nicht. Wir sind nächsten Sonntag wieder da. Mit einer anderen Folge. Also ich glaube wieder mit einer normalen Folge. Wobei ich muss sagen, dass hier draußen sitzen, können wir vielleicht dann nochmal machen.
Okay, wir müssen das auch nochmal anhören, wie das wirklich alles geklungen hat.
Wenn es gut geklungen hat, ihr wisst es
vielleicht
ja jetzt
habt ihr auch gar nichts gehört bisher. Einfach nur so ein Gerausche,
und
dann hat es nicht so gut funktioniert.
Was reden die da? Nee, auf jeden Fall, ihr wisst ja, ob es gut geklungen hat, ob es gefallen hat. Schreibt das auf jeden Fall mal in die Kommentare auf filmmagazin.audio oder zu Instagram. Oder ihr könnt euch uns auch einfach eine DM bei Instagram schreiben oder so. Nehmt Kontakt auf, sagt uns, was für Horrorfilme ihr vielleicht noch habt, die wir im Schauergust uns anschauen können. Und dann, eins haben wir noch vergessen, wir machen ein ganz kurzes Quick-Update noch, was es sonst noch so gab, das wollten wir uns ja vornehmen. Eigentlich nicht so viel, ne? Nach der Aufnahme unserer vergangenen Folge, das haben wir also nicht mehr in die letzte Folge reingekriegt, kam raus, dass HBO Max sehr, sehr eingestampft wird, kann man fast sagen.
Oder auf jeden Fall verkleinert wird. Also es werden irgendwie mehrere, also ein großer Prozentsatz der Mitarbeiterinnen wird das verlassen oder nicht mehr dabei sein, weil irgendwie jetzt Warner Brothers ist ja jetzt mit dem Discovery Channel gemerged und verbunden und aufgekauft. Deswegen gibt es da irgendwie dann halt auch ein paar Umstrukturierungen und das hat besonders HBO Max jetzt getroffen. So dieser Batgirl-Film, das hatten wir ja schon besprochen, jetzt eingestampft. Das ist auf jeden Fall sehr krass irgendwie auch, weil dann halt irgendwie auch so besonders halt viele, also wirklich fiktionale Stoffe bei HBO Max, die sich jetzt irgendwie in der Entwicklung befanden oder halt noch aktuell laufen, dann irgendwie abgebrochen werden oder zu Ende gehen. dass da wirklich ein großer Teil da wirklich verkleinert wird, weil das wohl irgendwie jetzt, die, was die Zahlen woher geben, sich erstmal so nicht so gelohnt hat, obwohl zumindest den Eindruck, wir haben das ja hier nicht in Europa, ja, in Schwimmex oder in Deutschland besonders. Wir müssen da irgendwie auf Sky und auf RTL Plus zurückgreifen, wenn wir da was sehen wollen. Deswegen, das wird auf jeden Fall mal krass irgendwie zu sehen sein, dass das irgendwie da komplett ein Kontrahent für Disney Plus und Netflix jetzt erstmal sich verkleinert.
Ja.
Vor allen Dingen, welche Projekte jetzt da, das ist noch nicht ganz raus, welche alle Projekte jetzt erstmal vielleicht sogar gecancelt werden. Zum Beispiel die Last of Us-Serie. Gab es jetzt irgendwie schon Gerüchte, ob die dann jetzt überhaupt noch rauskommt, aber ich denke mal erstmal schon, weil die ist eigentlich schon ein großer Name auch. Ja. Und auch große oder relativ große Schauspieler auch schon mit involviert und auch namhafte Leute. Deswegen das glaube ich jetzt auch erstmal nicht, aber es ist schon irgendwie. Und im gleichen Atemzug, was auch passiert ist, dass Disney angekündigt hat in den USA, die machen jetzt ein Zweierpaket, Zweier-Abo-Modell-Pakete. Das erste Modell ist der gleiche Preis, den der jetzt gerade kostet, irgendwie $7.99. So wird es bleiben, aber dann hat man ein bisschen Werbung beim Anschauen.
Toll.
Und dann gibt es noch eine Premium-Variante ohne Werbung für $12-13.
Am Ende kann man sagen, Disney Plus wird teurer. Das ist
am Ende wird es teurer. Ja. Aber der Disney-Chef hat das ausgedrückt mit, man gibt den Leuten mehr Optionen.
Ja, genau. Mehr Optionen, noch
Geld
mehr
auszugeben. Oder sich Werbung anzuschauen.
Super.
Ja. Aber Disney hat gleichzeitig, wenn man alle Subscription-Services zusammenzählt, auch alle Untersparten, die zu Disney gehören, dann hat Disney mittlerweile und Disney Plus mehr Abonnenten als Netflix. Oh, haben sie jetzt offiziell um ein paar hunderttausend oder eine Million oder so.
Das ging schnell.
Das ging tatsächlich ziemlich schnell.
Das ging schnell.
Mal gucken, wie lange sie es durchhalten. Ich sage, Netflix hat ja halt gerade jetzt in einer Phase, wo sie auch viele Leute verlieren, aber es kann auch wieder nur ein kurzer Trend sein. Vielleicht fangen sie sich noch, aber man sieht auf jeden Fall, dass das Streaming-Geschäft
ist ein bisschen am Struggle. Man merkt es, ja. Wir hatten das in den vergangenen Folgen ja jedes Mal am Ende. Da tut sich gerade einiges. Also ich habe schon zu dir gesagt, ich habe das Gefühl, es hat sich nicht viel verändert, weil das war ja mit dem Privatfernsehen ja ähnlich so. Ja. Ne? Also es passiert das Gleiche irgendwie wie in den 80ern. Keine Ahnung.
Was dann vielleicht auch noch ganz interessante News war, dass der im Gespräch halt, oder wo das Ganze rauskam mit HBO Max, dass sie sich verkleinern, dass sie auch jetzt den Flash-Film, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, ist jetzt ein Flash-Film auch in der Mache, der auch so Multiversen ist, wo dann auch Michael Keatons Batman auch nochmal vorkommt und so, weil Flash in die Vergangenheit und Zukunft und in die Multiversen reist. Der Hauptdarsteller von The Flash ist ja Ezra Miller und der ist ein bisschen, kann man sagen, in den Negativschlagzeilen. Ja, der ist ja quasi immer wieder irgendwelche Raubdelikte oder flüchtet von der Polizei und irgendwie Erregung öffentlichen Ärgernisses und irgendwie ganz komisch drauf gerade irgendwie. Ja. Er hat wohl da einige Probleme und für Warner entwickelt sich das immer mehr irgendwie, jetzt der Flash-Film, wenn natürlich der Hauptdarsteller so in den Negativschlagzeilen, es ist nicht besonders gut für einen Film und da gibt es irgendwie drei Szenarien, hat der Hollywood Reporter herausgefunden, gibt es irgendwie drei Szenarien jetzt bei Warner, wie man damit umgeht und Option A ist, dass Ezra Miller sich öffentlich entschuldigt und dann aber so wenig PR wie möglich trotzdem macht und quasi nur das Minimum wirklich macht, um sich wirklich da rauszuhalten. Option 2 ist dann irgendwie, dass er komplett rausgenommen wird aus aller PR für den Film, was natürlich auch komisch ist, wenn es der Hauptdarsteller natürlich ist. Und die dritte Option ist, den Film wirklich auch noch zu canceln. Und der ist wirklich $200 Millionen Film.
Uiuiui.
Und auch eigentlich ein wichtiger Film auch für das ganze DC Universe. Deswegen, das wäre natürlich dann der krasseste Fall. Das wird wahrscheinlich auch wirklich die allerletzte Option sein. Aber auch sehr faszinierend, dass es auch schon in der Macht ist, weil der Hauptdarsteller so sehr in den Negativschlagzeilen ist, dass sie so einen Film wegwerfen würden.
Ja. Wahnsinn. Bis dann irgendwann die Verträge kommen, wo man dann, wenn man Negativschlagzeilen fabriziert, dafür verantwortlich ist und mit eigenem Vermögen haften muss. Dafür.
Gut, bei vielen Stars wäre das, glaube ich, nicht mehr so das Problem, zumindest von der Vermögensseite her. Das können sie schon leisten, aber ja, wäre schon krass.
Gut, damit war es das für diese Woche.
Würde ich auch sagen.
Nächste Woche vielleicht auch wieder draußen, wir werden es sehen.
Mal gucken.
War auf jeden Fall frische Luft und nicht ganz so stickig. Bis dann.
Bis dahin.
Ciao.
Ciao.